Ja, am Predigerpult steht Karl-Heinz Arle. Er ist Pfarrer im Ruhestand seit 4 Jahren. Er ist Pfarrer schon an 6 verschiedenen Pfarrstellen gewesen. Die letzte war Künzelsau-Geisbach. Und er hat einen ganz interessanten Weg genommen, bis er zu diesem Pfarrdienst kam. Er fing nämlich irgendwann mal einmal an mit einer Bibelschule in Beröa bei dem Bund freikirchlicher Pfingstler und landete dann auf einmal in Tübingen an der Universität und studierte Theologie. Ein gewaltiger Sprung. Kannst du mal sagen, wie dieser Sprung möglich ist?
Bei mir war es so, dass ich eigentlich schon von meiner christlichen Familie her von Anfang an irgendwie eine Offenheit hatte für den Glauben und das Bewusstsein auch hatte, dass ich irgendwie mal in den pastoralen Dienst gehen würde. Also es war irgendwie schon als Kind einer Jugendlicher. Und hatte mir dann aber nicht so vorgestellt, dass das dann im Rahmen einer, ja, der Landeskirche sein würde, sondern eher, wie es gewohnt war, in einer Freikirche. Und es war aber so, dass ich gedacht habe, nach dem theologischen Seminar der Bibelschule wäre es doch gut, auch nochmal andere Felder anzuschauen und sich zu öffnen, theologisch auch, weil die meisten Leute bei uns in Deutschland ja entweder evangelisch, katholisch sind, also zu den Großkirchen gehören. Von daher dachte ich, es wäre doch gut, da nochmal weiterzumachen theologisch.
Auf alle Fälle vertrittst du hier wirklich ein weites Spektrum von christlicher Frömmigkeit, würde ich sagen. Ich denke mal, bei der Predigt wird jeder irgendwas abkriegen, vermute ich mal. Ja, noch mehr zu deiner Person. Du bist verheiratet, hast 2 erwachsene Kinder, die noch studieren. Der Sohn ist noch zu Hause. Und du hast deine Kindheit in Hamburg verbracht und bist aber dann im Rahmen auch des Studiums zu einem Gemeindepraktikum gekommen, wo du unter suchtkranken Jugendlichen gearbeitet hast, ihnen geholfen, zusammen mit Teen Challenge, auch wieder mal ein weites Spektrum, was du gelernt hast. Ja, ich möchte dich einfach mal jetzt fragen, du bist Pastor oder Pfarrer im Ruhestand, aber sehr unruhig, das haben wir schon gemerkt. Du hattest dir fest vorgenommen, gleich nach deinem Ruhestand Eintritt, den Arbeitskreis Israel für die Region Hohenlohe zu gründen. Kannst du mal sagen, wie das auf einmal so dich bewegt hat dazu?
Ich denke mal, das Thema Israel beschäftigt uns Christen ja immer schon auf diese oder jene Weise. Und das war bei mir auch so und hat sich dann in den letzten Jahren meines Pfarrdienstes nochmal verstärkt und intensiviert. Wir haben zum Beispiel 2014 in Künzelsau, das war meine letzte Pfarrstelle, so eine Veranstaltungsreihe gemacht zum christlich-jüdischen Dialog mit verschiedenen Referenten. Und das war so dieser Anstoß, wo wir intensiver über dieses Thema nachgedacht, gesprochen haben. Und daraus ist dann später auch diese Idee gekommen, dass wir so einen Arbeitskreis für die Region nochmal gründen können, auch wenn es schon verschiedene Israel-Werke gibt, die uns ja vielleicht schon bekannt und vertraut sind. Aber dass wir direkt vor Ort vielleicht nochmal direkter in die Gemeinden reinwirken können, wie wir es heute auch machen, um das Bewusstsein eben für Israel und auch für unsere geistliche Geschichte den Wurzeln bewusster zu machen.
Ja, damit hast du ja schon mal eine Antwort auf meine letzte Frage gegeben. Aber dieser Arbeitskreis hat einen ganz edlen Namen. Er nennt sich Amech Ami oder Amech Ami, vielleicht richtig hebräisch. Das hat die Ruth zur Naomi gesagt, die heidnische aus den Völkern, die gesagt hat, dein Volk soll auch mein Volk sein. Wunderbarer Name für den Arbeitskreis. Vielleicht können mal alle aufstehen, die zu diesem Arbeitskreis gehören, dass wir euch kennenlernen. Und ich denke, das ist ein Applaus wert. Ja, ihr wollt den Gemeinden dienen, das tut ihr. Das war für euch ein ganz wichtiger Schwerpunkt, auch in den Gottesdiensten mal präsent zu sein. Georg Erle, wo ist er? Da steht doch mal auf. Er hat das Video übrigens zusammengestellt für uns. Können wir vielleicht am Ende noch mal anschauen. Wir werden nachher dann auch die Lobpreisgruppe von Arbeitskreis Amech Ami sehen. Aber sag noch mal ein bisschen mehr noch was zu den Zielen zum Schluss.
Zu den Zielen von Anne Ramier.
Für den Arbeitskreis.
Ja, genau, okay. Wie gesagt, wir wollen in die Gemeinden, christlichen Kirchen und Gemeinden hineinwirken und dieses Bewusstsein stärken. Es gibt zum Beispiel diese Anschauung von vielen Israel-Kennern und auch ja, Theologen, die sich mit diesem Thema speziell auch beschäftigen, dass die erste Trennung zwischen Judenchristen und Heidenchristen, so wird das in der Bibel im Neuen Testament genannt, dass das die entscheidende Wunde war, aus der heraus, ich sag mal, eine Wunde eitert, ja, wenn man sie nicht verbindet oder verarztet und reinigt. Und so gibt es eben diesen ja, Eiter der Trennungen zwischen den Kirchen. Und jetzt müssen wir zurück an den Anfang gehen, back to the roots, wie wir so schön sagen. Diese Wunde muss geheilt werden, dass wir heute ein neues Verhältnis bekommen zu Israel, zu den Juden weltweit und an der Seite Israels stehen, an der Seite der Juden und dass wir so diese Wunde heilen. Und ich denke, die Einheit der Christen wird vollendet, wenn wir auch mit dem Ursprung, mit den Juden eins werden. Und da ist natürlich die erste Brücke, sind die messianischen Juden. Ja, make Jesus great again. Mach Jesus wieder groß. Halleluja. Ja, das ist das Wichtigste. Wir ehren Israel. Wir stehen an der Seite Israels, aber wir beten Jesus an. Wir wollen nicht verwechseln Israel und Jesus. Yeshua ist sein Name. Aber Jesus steht im Mittelpunkt und er ist das einzige Thema im Alten Testament verborgen und im Neuen Testament offenbar. Halleluja. Der Ölbaum und seine Frucht, das ist das Thema heute, liebe Freunde. Wir sind in der Herbstzeit, wir genießen die Früchte des, von dem, was gesät und gewachsen ist. Ihr habt auch hier ja Erntedankfest gefeiert. In Israel wird jedes Jahr in der Herbstzeit ja das Laubhüttenfest gefeiert, Sukkot, und die internationale christliche Botschaft Jerusalems, ICEJ, konnten dieses Jahr, das war das 40-jährige Jubiläum, sie konnten es aber nicht feiern, indem aus aller Welt Israel-Freunde nach Jerusalem gekommen sind. Schuld war Corona, ne? Aber es lief praktisch übers Internet und so kann man sie anschauen. ICEJ, Internationale Christliche Botschaft Jerusalems mit einem deutschen Zweig und so weiter. Also sehr interessant. Erntezeit, Zeit, danach zu fragen, was ernten wir in unserem Leben? Worin sind wir verwurzelt? Und wenn wir sagen, Israel, der Ölbaum, wir kommen gleich auf den Text da noch zu sprechen, dann stellt es uns die Frage, worin ist unser Leben verwurzelt? Welche Früchte tragen wir? Welche Früchte genießen wir? Jesus hat es ja auf die Formel gebracht in Matthäus 7, Vers 16. Wenn wir weiterschalten, das nächste Bild. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Dabei ist uns klar, dass es hier bedeutet, was wir sind gemeint, das ist eine Bildrede, welche Lebensernte sozusagen wir einbringen. Den meisten von uns ist ja auch Psalm 1 vertraut. Da spricht Gott, das ist Jahwe Elohim, sagt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Der gepflanzt ist an frischen Wassern, der gepflanzt ist in dem Wort Gottes, in der Tora Gottes. Das Bild vom Ölbaum ist also ein ganz bestimmendes Bild im Alten Testament schon und auch dann im Neuen Testament ganz zentral. Wir lesen zum Beispiel den Vers aus Jeremia 11, Vers 16. Einen grünen Ölbaum mit schön gewachsener Frucht hatte der Herr dich Israel genannt. Also Israel wird schon im Alten Testament Ölbaum, als Ölbaum dargestellt, ein Bild für Israel. Jahwe Elohim, Gott der Herr, spricht, so heißt es denn, ich werde für Israel sein wie der Tau, blühen soll es wie eine Lilie und seine Wurzeln schlagen wie der Libanon, seine Triebe sollen sich ausbreiten und seine Pracht soll sein wie der Ölbaum. Und sie werden blühen wie ein Weinstock, dessen Ruf wie der Wein vom Libanon ist. Der Apostel Paulus greift nun dieses alttestamentliche Bild vom Ölbaum auf und beschreibt dabei die Juden als die natürlichen Zweige dieses jüdischen Ölbaums. Und die zum Glauben an Jesus, an Jeschua gekommenen Christen aus den Nationen, also wir, die wir keine Juden sind, sondern aus den Ländern der Erde eben kommen, uns nennt eben Paulus hier in Römer 11 wilde Ölzweige, die in den edlen Ölbaum Israel nachträglich eingepfropft wurden. Lesen wir es in Römer 11, 17 und 19. Und du, der du ein wilder Ölzweig warst, damit sind wir jetzt gemeint, ja. Wir waren wilde Ölzweige, bist in den Ölbaum Israel eingepfropft worden und bist der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mitteilhaftig geworden. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wo unsere Wurzel ist, nämlich in Israel, in der Heilsgeschichte Gottes, wie uns eben in der Bibel offenbart wurde. Klaus Berger war ein Professor in Heidelberg und er schreibt in seinen Betrachtungen zum Römerbrief, Gottes einziger Ölbaum, folgendes: Dieser Baum ist aber Gottes einziger Ölbaum. Außerhalb dieses Ölbaums gibt es kein weiteres Werk Gottes zur Erlösung der Menschen. Und auch Jesus Christus hat seine Funktion in der Geschichte dieses Ölbaums, also dem Fleische nach, wie man so sagt, von der Geburt her war eben Jesus Jude. Nur in Verbindung mit den Wurzeln dieses Ölbaums, mit den Erzvätern, gibt es eine Beziehung zu Gott. Die Heilsgeschichte Gottes mit seiner Menschheit, die einmal zur ewigen neuen Welt Gottes führen wird, ist also eine Geschichte von Juden und Heiden, Heidenchristen, ja. Jesus selbst sagt es ja ausdrücklich, Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Wir haben das schon mal gehört, das Heil kommt von den Juden. Jesus hat, oder die Bibel, Gott hat also praktisch die Juden, das jüdische Volk, geschaffen und erwählt, um der Welt das Heil zu bringen. Wir haben es ja auch schon angedeutet von den Mitarbeitern unserer Arbeitsgruppe. Die Bibel ist ein rein jüdisches Buch, ne? Vorwiegend, bis auf Lukas, wahrscheinlich ein Heidenchrist gewesen, aber sonst war jeder Autor der Bibel ein Jude. Jesus war Jude, alle Jünger waren Juden, der Apostel Paulus war Jude und die gesamte Urgemeinde war jüdisch. Und wie wir es bereits gehört haben, wir sind eingepfropft in diesen Ölbaum. Aber die ersten Christen haben es dann zunehmend in den ersten Jahrhunderten ignoriert und sich sozusagen gelöst aus diesem Ölbaum, ja? Indem sie gesagt haben, Israel hat größtenteils sozusagen den Messias, Jesus, Jeschua, verworfen. Also jetzt ist die Kirche an die Stelle Israels getreten. Man nennt das also die Ersatztheologie. Wir sind jetzt das neue Israel und Gott hat eben sein erst erwähltes Volk Israel verworfen. Und jetzt sind wir dran sozusagen am Drücker. Und dabei wurden eben die eindeutigen Aussagen des Apostels Paulus, der ja Jude war, auch wenn er ein Heidenmissionar war, also das heißt zu den Nichtjuden gegangen ist, war er Jude und blieb er Jude, Die Warnungen des Apostel Paulus wurden ignoriert, wie es heißt, dass man Israel ehren soll und sich nicht über Israel erheben soll. Und die Folgen waren eben die Auswüchse in der Geschichte, eine 2000-jährige Geschichte des Antisemitismus, auch des christlichen und kirchlichen Antijudaismus. Da, wo man die Juden ablehnt, auch wo man Israel heute in seiner Politik unsachgemäß kritisiert. Ich sage nicht, sachgemäße Kritik ist natürlich ganz normal, kein Problem. Aber vieles, was heute geschieht auch, ist unsachgemäß. Weil viele auch nicht wissen, wie es wirklich gelaufen ist, auch historisch. Die Entstehung zum Beispiel des Staates Israel und so weiter. Aber es kommt immer wieder so dahin, dass im Grunde viele Leute einfach auch da noch diesen Antisemitismus pflegen, indem sie meinen, sie könnten jetzt den Staat Israel und seine Politik unsachgemäß kritisieren. Da müssen wir genau schauen, ist das hier wirklich eine authentische, ehrliche Kritik, die angemessen ist, oder aus welchem Geist heraus kritisieren wir? Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen, so wie es leider auch schon die von mir oft so hoch wertgeschätzten Kirchenväter gemacht haben, Augustinus und andere, den ich ja sehr verehrt habe, immer, und das auch noch mache, aber trotzdem gibt es schon so viel Antisemitisches in seinen Aussagen bei den Kirchenvätern. Wenn wir uns lösen aus der Wurzel, dann vertrocknen wir. Ja? Zweige, die abgebrochen sind, die können nicht am Leben bleiben. Das weiß jedes Kind, das ist ein Naturgesetz. Der lebendige Glaube vertrocknet und stirbt. Das christliche Leben erschöpft sich dann lediglich in entleerten religiösen Formeln und wird saft- und kraftlos. Aber Israel führt uns immer wieder an die Wurzel. Was bedeutet es nun praktisch, wenn wir sagen, wir gehören zum Ölbaum Israel, wir sind sozusagen hineingepfropft, wir sind ein Teil von Israel? Das ist eine wichtige Frage. Ich kann das natürlich nicht erschöpfend jetzt beantworten. Aber wir haben ja schon einiges gehört, was das praktisch bedeuten kann, zu sagen, wir stehen an der Seite Israels, wir sind mit Israel verbunden, wir lieben dieses Volk, auch wenn wir nicht blind sind gegenüber manchen Fehlern, die ja auch in der Politik passieren heute, wie überall. Was wäre das für eine Regierung, die perfekt ist? Das ist kein Land ist perfekt, keine Regierung ist perfekt. Amech Ami, so heißen wir ja als Arbeitskreis, das haben wir ja schon mal gesagt, das heißt eben, dein Volk ist mein Volk. Wie Elohach, Elohai, dein Gott ist mein Gott, das sagte eben die Moabiterin, die Heidin Ruth, zu ihrer Schwiegermutter Naomi. Wir als Gemeinde sind Ruth. Wir sagen, Israel, du, dein Volk ist mein Volk. So sind wir eingepfropft in den Ölbaum, eins geworden. Ja. Unser Glaube wurzelt in der jüdischen Bibel. Die Welt empfängt das Heil durch das Buch der Bücher und das ist rein jüdisch, von Juden geschrieben, ein jüdisches Buch. Jesus, so wir haben den Namen ja schon mal gehört, jetzt machen wir vielleicht mal die nächste Folie, Yeshua. Heißt es auf Hebräisch, Yeshua, heißt eigentlich Rettung, bedeutet Rettung, ja. HaMashiach, das heißt eigentlich der Messias oder der Gesalbte, ja. Jesus Christus ist sozusagen die griechische Übersetzung von Yeshua HaMashiach, das ist griechisch. Aber es ist in Ordnung, wenn wir heute sagen, Jesus, ich bete dich an, ja. Und doch ist es mal hilfreich zu sagen, okay, Jesus hieß eigentlich nicht Jesus, sondern Yeshua. Wenn Maria, die hieß ja eigentlich auch nicht Maria, ne? Wie hieß die denn? Miriam. Wenn Miriam rief, Yeshua, komm doch mal her. Ja, so hat sie gerufen, ja, damals in Israel, Yeshua. Aber das bedeutet Rettung. Mashiach, Christus, der Gesalbte. Jesus war nicht nur Jude, sondern auch die Offenbarung bezeugt, der Löwe von Juda. Das Lamm auf dem Thron. Die Stämme Israels tauchen plötzlich in der neuen Welt Gottes auf. Viele sagen, ja gut, wir stammen von den Juden. Ja, das war aber, ist aber Schnee von gestern. Wir sind jetzt Christen. Natürlich sind wir Christen. Aber wir sind die, die dem Maschiach folgen, dem Gesalbten, Jesus. Ja. Also, das bleibt bis in die Ewigkeit, dass Gott es wohlgefallen hat, sich als durch ein jüdisches Volk eben zu offenbaren und sich der Welt so zu offenbaren. Warum stehen wir an der Seite Israels? Wir beten für Israel, wir lieben Israel, wir sprechen für Israel und sagen, es ist wichtig, dass wir dieses Volk segnen, denn wie wir gehört haben, wer Israel segnet, der wird gesegnet. Klaus Berger und andere vor ihm sagten, wir sind eigentlich geistliche Semiten, also Teil des Volkes Israel, der Juden geworden. Was heißt es eigentlich, dass wir in den Ölbaum Israel eingepfropft sind? Es gibt ein zweites Bild in der Bibel, das so ähnlich ist. Das ist das Bild vom Weinstock und den Reben. Ja? Kennt ihr ja vielleicht alle in Johannes 15. Da heißt es hier, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So wie wir eingepfropft sind in den Ölbaum Israel, so ist die Rebe ja auch verbunden mit dem Weinstock. Und das macht die Sache vielleicht nochmal praktischer. Wie können wir als Christen leben, dass die Säfte und Kräfte Gottes und Jesu in uns wirken und lebendig werden? Was heißt es praktisch, mit der Rebe oder mit dem Weinstock verbunden zu sein, eingepfropft zu sein in einem Ölbaum? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, die Worte Jesu zu sprechen. Das heißt zum Beispiel im Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Was heißt es, als Rebe am Weinstock zu sein, als eingepfropft in den Ölberg zu sein, in den Ölbaum zu sein, dass wir im Wort Jesu verwurzelt sind. Und das sind wir dann, wenn wir es sprechen. Und ich merke, und das habt ihr alle schon erlebt, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu sprechen, uns und bekennen das, was wir glauben, dann entwickelt das die Kraft, ja. Wie Paulus sagt in Römer 10, wer von Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird gerettet, das steht eigentlich, das kriege ich auch geheilt. Ja. Es geht um Rettung, es geht um Heilung, Erneuerung. Wenn wir das Wort Gottes sprechen, wenn wir das Wort Christi sprechen, dann sind wir verwurzelt sozusagen im Ölbaum, dann sind wir eingepfropft, kann ich jetzt auch mal sagen, in diesem Weinstock, der Christus selber ist. Jetzt möchte ich noch auf die Frucht des Ölbaums zu sprechen kommen. Wir sind also eingepfropft in diesen Ölbaum und die Wurzel ist ja letztlich Christus selber. Was ist die Frucht des Ölbaums? Oliven, ne? Ganz einfach. Also, wir sagen Olivenbaum. Die Frucht des Ölbaums ist zum Beispiel ganz wesentlich, sind Oliven. Und die werden aber gepresst. Und dann entsteht Öl, Olivenöl, das soll ja sehr gesund sein. Ne? Steht ja manchmal auf den Flaschen auch drauf, kaltgepresstes Olivenöl. Ja, das ist gut für den Herz, Kreislauf und so weiter. Und das Öl hat in der Bibel eine ganz spezielle Bedeutung. Und ist, wenn die Bibel vom Öl spricht, dann meint sie meistens Olivenöl vom Ölbaum. Gethsemane. Was heißt das auf Deutsch? Ölpresse. Ölpresse. Jesus wurde gepresst, geschlagen, so wie die Olive gepresst wird, geschlagen wird. Und dann erst wird das Öl freigesetzt. Und so ist es mit dem Kreuz Jesu auch. Er wurde gepresst, er wurde geschlagen. Vom Kreuz Jesu fließt dann dieses Öl der Heilung, der Rettung, der Befreiung, ja. Das ist ein wunderbares Bild. Im Alten Testament wurden ja Könige und Priester mit Öl gesalbt. zum Zeichen ihrer Würde, ihrer Berufung, ihres Auftrages. Wie gesagt, das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, Olivenöl, was von dem Ölbaum stammt. Jesus hielt ja seine Antrittspredigt in der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth und bestätigte das, was schon Jesaja sagte. In Jesaja, in Lukas 4 heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das Öl ist dazu da, dass wir gesalbt werden. Dieses Salböl hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Der heutige Seniorpastor der Tiberias-Gemeinde in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, Dr. Yesaya Paradiji, der war gar nicht religiös aufgewachsen. Er machte in der Politik und auch in der Wirtschaft seines Landes in Indonesien Karriere. 1985 begegnete ihm Jesus in einer Vision und lud ihn ein, in sein Königreich des Himmels zu kommen. Jesus sagte, er soll anfangen, die Bibel zu lesen. Doch zunächst verweigerte er sich diesem Auftrag Jesu und diesem Angebot. Er wurde krank und lag gelähmt im Bett. Dann begann er doch, in der Bibel zu lesen. Und danach wurde er von Jesus auf wunderbare Weise geheilt. Und in Verbindung mit dieser Vision, mit dieser Heilung, erhielt er einen Bibelvers aus Markus 6, Vers 13. Und zwar war dieser Bibelvers, der war also mit feurigen Buchstaben in den Himmel geschrieben. Und ich denke mal, dass dieser Mann, dieser Jesaja Paradiji, das nur gesehen hat, die anderen nicht. Und da heißt es, und die Jünger zogen aus und predigten, man solle Buße tun, und trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und dann erhielt er vom Herrn einen speziellen Auftrag, nämlich eine Kirche zu gründen mit dem Namen Tiberias, ist ja eine bekannte Stadt in Israel. Dabei soll er praktisch die Gemeinde, die Kirche gründen und zwei Pfeiler oder auf der Kraft und Bedeutung des heiligen Abendmahls und des Salböls. Ja. 5 Jahre später erfüllte er den Auftrag, den er von Jesus bekam. Und am 17. August 1990 wurde die Tiberias Church in Jakarta gegründet. Heute ist diese Kirche die größte Kirche Indonesiens. Sie feiern jeden Tag Gottesdienst. Es kommen jeden Tag Menschen zum Glauben an Jesus. Es werden jeden Tag, nahezu jeden Tag, Menschen geheilt durch die Einnahme des Abendmahls und durch das Salböl, das sie im Namen von Jesus auftragen. Ja? Etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes finde ich das. Ich selbst erlebte nach einem Intensiv-Seelsorgeseminar, es war eigentlich eine Seelsorgewoche 1996 im Südschwarzwald, etwas Besonderes. Ich war mit meiner Frau da und wir haben eine Intensivseelsorge gehabt die ganze Woche. Und am Ende der Woche hat uns der Leiter dann eben gesalbt mit Öl. Ja, hat also Öl auf unsere Stirn aufgetragen. Und als er das tat, und dann sagte er noch aus Jesaja 61 die Worte: Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat. Und als er das sprach, erlebt sich einfach eine so starke Manifestation des Heiligen Geistes, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Und ich merkte, wie der Herr mich beauftragt, jetzt auch den Dienst, zu dem er mich berufen hat, schon eigentlich seit meiner Kindheit, dann auch in seiner Kraft und in seiner Vollmacht zu tun. Ich glaube, es ist ein Geheimnis da drin, im Abendmahl. Ich habe seit Anfang des Jahres angefangen, jeden Tag das Abendmahl zu nehmen. Die ersten Jünger, die ersten Christen trafen sich jeden Tag hin und her in den Häusern und brachen das Brot, heißt es in der Apostelgeschichte. Das Abendmahl jeden Tag zu nehmen und auch das Salböl. Wir haben als Team von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden dann später in der evangelischen Stadtkirche in Künzelsau, der Johanneskirche, von Zeit zu Zeit Segnungs- und Salbungsgottesdienste gefeiert über einige Jahre und haben erlebt, welche Kraft darin liegt, eben dieses Salböl auch zu gebrauchen und den, nicht nur die Kranken zu salben, auch sonst. Nehmen wir das nächste Bild nochmal, das stellt das nochmal schön zusammen, diesen Zusammenhang zwischen Abendmahl und Salböl, so wie eben diese Tiberias-Gemeinde in Jakarta es als Grundlage ihrer Kirche haben. Und es ist interessant, dass die Gemeinde explosionsartig wächst einfach. Man kann aber nicht nur eine Gemeinde bauen auf Visionen, sondern man braucht das Wort Gottes dazu. Und das wäre jetzt nochmal eine neue Predigt, zu zeigen, wie in der gesamten Bibel Getreide, Wein und Öl, immer zusammen genannt, Getreide, Wein und Öl. Getreide, Brot, Wein, das ist Abendmahl, und Öl, das ist Salböl. Das könnte man durchgehen. Und das ist ein Geheimnis. Und ich denke mal, wenn man das sieht man aber normalerweise nicht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Ich habe das nie gesehen, den Zusammenhang. Die Frucht des Ölbaums ist das Öl. Man könnte noch viel über den Ölbaum sagen. Und ich denke, ihr Lieben, das möchte ich euch ermutigen. Seid, bleibt in Christus, ja. Ich fange morgens eigentlich schon immer damit an, dass ich einfach mal das Wort Gottes bekenne, zum Beispiel Psalm 23 oder Psalm 104 oder auch andere Psalmen, die uns praktisch das Bewusstsein geben, wir sind mit Gott verbunden, wir sind in Christus, wie die Rebe am Weinstock, wir sind sozusagen hineingepfropft worden in den Ölbaum. Und ich denke mal, gerade in diesen Corona-Zeiten ist es so wichtig, dass wir Schutz erleben, ja. Kennt ihr den Corona-Psalm? Damit möchte ich jetzt schließen. Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Also sprechen. Sprechen musst du. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers, das ist der Teufel, der uns eine Falle stellen will, und vor der verderblichen Corona-Pest. Ne? Ich gehe in diesem Bewusstsein jeden Tag, auch mit Maske oder ohne Maske, ist egal, in den Tag, weil ich sage, wir sollen herrschen mit Christus, heißt es ja. Herrschen auch über die Sünde, herrschen über die Krankheit, herrschen über Corona. Das heißt nicht, dass man dann nicht diese Maßnahmen, die eben jetzt ergriffen werden, nicht einhalten soll. Die kann man schon einhalten, das ist schon in Ordnung. Aber lebe in dem Bewusstsein, dass du in Christus bist, ja, und dass dir nichts geschehen kann. Und wenn du krank bist, auch an Corona, trotzdem mach weiter und glaub dran, dass Jesus bei dir ist. Du bist verwurzelt in Christus, ja, im Ölbaum Israel und auch im Weinstock. Und wir dürfen wirklich jeden Tag erfahren, dass die Kräfte und Säfte des Lebens und der Fruchtbarkeit unser Leben bereichern. Amen. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, danke, dass du ein so wunderbares Evangelium uns geschenkt hast und gebracht hast in deinem Sohn, Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, und ich preise dich, Vater, dass wir in Christus verwurzelt sind und von ihm das Leben haben. Seinen guten Heiligen Geist, lass uns jeden Tag erfahren, dass seine Kräfte durch uns strömen, sein Heiliger Geist, dass wir Frucht bringen, dass wir stark werden, dass wir wachsen. Und wissen, alles ist möglich, weil wir an dich, Jesus, glauben, weil wir dir vertrauen. Geh du mit uns, Herr, in die kommende Woche, dass wir wissen, wo unsere Wurzeln sind, Und dass wir das auch bekennen, indem wir dein Wort bekennen und aussprechen und es von Herzen glauben. Halleluja. Amen.
Aus West-Dickenberg und ich leite mit meiner Frau Konstanze hier in der Gemeinde den Israel-Gebetskreis. Diesen gibt es seit 2001 und er ist von Beginn an gemeindeübergreifend gedacht. Zurzeit sind wir leider nur 8 regelmäßige Beter, wir waren auch schon mal mehr. Und unser Israel-Gebet findet an jedem 2. und 4. Montag im Monat statt. Das nächste Gebet ist also am übernächsten Montag, 23. November um 19 Uhr und dauert nach einem einleitenden Lobpreis mit jüdisch-messianischen Liedern ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das gemeinsame Singen ist natürlich im Moment nicht möglich. Wir hören dann meistens auf CDs die Lieder. Wir beten für die geistlichen und politischen Anliegen Israels, zum Beispiel, dass die Juden ihren Messias erkennen, für die Sammlung der weltweiten Juden in ihrem ursprünglichen Heimatland und viele Anliegen mehr. Gemeinsam nehmen wir auch an Israel-Veranstaltungen statt. Und am Abendmahlsonntag, das ist der erste Sonntag im Monat, leiten auch verschiedene Israel-Freunde hier im Gottesdienst zum Israel-Gebet an. So hat auch dieses Gebet für Israel einen Platz in der Gesamtgemeinde. Jetzt laden wir euch alle nochmals herzlich ein, auch am Livestream, zu diesen Gebetsabenden, also jeweils am 2. und 4. Montag im Monat. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank allen Mitwirkenden für die Vorbereitung und den Einsatz in diesem Gottesdienst. Ich möchte uns den Segen Gottes zusprechen und bitte dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. An dieser Stelle verabschieden wir den Livestream. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit und wir wünschen eine gesegnete Woche und einen schönen Sonntag. Am Ausgang werden Körbchen bereitstehen für die Kollekte. Und dazu bitte ich noch mal ein paar Takte zu sagen, für was die Kollekte eigentlich ist.
Ich habe schon in der Predigt die ICEJ erwähnt, also Internationale Christliche Botschaft Jerusalems. Es gibt auch einen deutschen Zweig hier in Stuttgart. Also es geht hier um das Haifa-Heim für Holocaust-Überlebende. Über 40.000 Holocaust-Überlebende in Israel leben unterhalb der Armutsgrenze. Um ihrer Not abzuhelfen, richtete die ICEJ in Zusammenarbeit mit der israelischen Hilfsorganisation Helfende Hände 2010 ein Altersheim für bedürftige Holocaust-Überlebende in Haifa ein. Diese betreute Wohneinrichtung bietet rund 70 Überlebenden des Holocaust ein Zuhause. Viele wurden durch ihre schrecklichen Erfahrungen so schwer traumatisiert, dass sie keiner geregelten Arbeit nachgehen konnten. Im Alter reicht ihre spärliche Rente oft nicht aus, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, Miete und Nebenkosten zu zahlen. Im Haifa-Heim werden sie gut versorgt und können nun ihren Lebensabend in Würde und Gemeinschaft verbringen. Sie spüren, dass sie und ihr Schicksal nicht vergessen werden. Dieses Haifa-Heim der ICEJ hat ein Modell Charakter in Israel ist vorbildhaft, weil normalerweise kosten die Altenheime dort auch etwas für die, die dort wohnen. Und das ist eben kostenlos oder nahezu. Und deswegen ist diese internationale Botschaft angewiesen auf Spenden. Vielen Dank für alles, was ihr heute dafür gebt. Soll ich gleich hinweisen auch noch auf die Broschüren am Ausgang? Wir haben das nochmal zusammengestellt. Unsere Arbeitsgruppe, Amech Ami, Christen für Israel, wer wir sind, was wir glauben, was wir bekennen, was wir erwarten, wofür wir beten, worüber wir uns freuen. Wir haben noch keinen richtigen Flyer, weil wir uns erst vor 2 Jahren gegründet haben. Es liefen noch andere Sachen und wir werden dann irgendwann auch mal einen Flyer herausgeben. Aber das sind Vorläufer jetzt. Da könnt ihr noch mal mitnehmen am Flyertisch da, so dieses, die Information. Dann aber auch noch andere Flyer und Broschüren über Thema Israel. Ich empfehle nochmal besonders auch von Tobias Krämer, der schon erwähnt wurde, von Christen einer Seite Israels, kompakt verpackt, 8. Was hat Jesus mit Israel zu tun? Also ich finde, Tobias ist einer, der theologisch sehr versiert ist, aber das sehr anschaulich und praktisch auch vermitteln kann.